Vom Kipppunkt zur Agenda. Wie EU und Indien das 21. Jahrhundert entwerfen. Der EU-Indien-Gipfel am 27. Januar 2026 im New Delhi. Und die Messlatte für seinen Erfolg. Gestern war die Kurve die Hauptfigur. Indien überholt China, ein demografischer Kipppunkt, der die globale Schwerkraft verschiebt. Heute ist die Kurve nur noch der Hintergrund. Denn Schwerkraft allein macht noch keine Ordnung. Ordnung entsteht dort, wo sich Interessen, Standards, Kapital, Technologie und Talentströme in konkrete Architektur übersetzen lassen. In Verträge, Programme, Investitionen, Regeln, Zeitpläne. Genau deshalb ist die Republic Day-Woche in Indien 2026 mehr als Protokoll. Am 26. Januar nehmen der Präsident des Europäischen Rates Antonio Costa und die Präsidentin der Europäischen Kommission Ursula von der Leyen als Ehrengäste an den Feierlichkeiten zum 77. Republic Day teil. Zum ersten Mal in dieser Form für die EU-Spitze. Und am 27. Januar co-chairen sie gemeinsam mit Premierminister Narendra Modi den 16. EU-Indien-Gipfel in New Delhi. Wenn man an 1945, 2025, 2100 glaubt und nicht nur an den News Cycle, dann ist das einer dieser seltenen Momente, in denen man Politik an ihrer Langfristtauglichkeit messen kann. 1. Warum dieser Gipfel ein zweiter Kipppunkt ist. Der erste Kipppunkt war demografisch. Indien ist nicht mehr das nächste große Land, sondern das Land, das die Welt im 21. Jahrhundert numerisch trägt. Laut UN-Projektionen, WPP 2024, mittlere Variante, wächst Indien noch Jahrzehnte. Erreicht um 2061 einen Peak von rund 1,7 Milliarden und liegt 2100 immer noch bei etwa 1,5 Milliarden. China fällt im gleichen Horizont auf 633 Millionen. Der zweite Kipppunkt ist politisch. Ob diese Schwerkraft in Stabilität, Wohlstand und legitime Ordnung übersetzt wird, entscheidet sich weniger an Geburtenraten und mehr an der Fähigkeit, Partnerschaften so zu bauen, dass sie skalieren. Und ja, die EU ist im globalen Demografiebild der Gegenpol. Ein hochproduktiver, regelsetzender Markt, aber mit Alterung als strukturellem Thema. Die EU-Bevölkerung lag am 1. Januar 2025 bei 450,4 Millionen Eurostat. Wachstum zuletzt vor allem durch Migration, nicht durch natürlichen Zuwachs. Das ist kein Nachteil, sondern ein Rahmen. Europa muss seine Wettbewerbsfähigkeit in einer Welt verteidigen, in der mehr Menschen anderswo stattfinden. Der Kontext, mehr als Symbolik, weniger Romantik. Die Reise ist als State Visit 25. bis 27. Januar 2026 kommuniziert. Inklusive Treffen mit der indischen Staatsführung und einem erwarteten India-EU-Business-Forum am Rande des Gipfels. Und die EU-Seite setzt die Agenda bewusst breit. Trade, Security and Defense, Clean Transition, People to People. Das ist keine zufällige Themenliste. Es ist eine implizite Diagnose. Wohlstand im 21. Jahrhundert ist nicht nur BIP, es ist Resilienz, Lieferketten, Regelsetzungsstandards, Talentmobilität, Sicherheit von Seewegen, technologische Souveränität. Wenn das stimmt, dann ist dieser Gipfel kein nettes Treffen. Er ist ein Versuch, eine neue Umlaufbahn zu definieren. Die harte Zahl hinter dem schönen Wort Partnerschaft. Partnerschaft klingt weich, Handel ist hart. Die offiziellen EU-Zahlen zeigen, Warenhandel EU-Indien 2024, über 120 Milliarden Euro. EU-Importe 61,4 Milliarden, EU-Exporte 48,8 Milliarden. Dienstleistungshandel 2024, über 66 Milliarden Euro. EU-Importe 37,4 Milliarden, EU-Exporte 29,2 Milliarden. EU-FDI in Indien 2024, über 132 Milliarden. Über 6.000 europäische Unternehmen in Indien, rund 3 Millionen Jobs. Connectivity Global Gateway. EU und Mitgliedstaaten haben für Projekte in Indien über 15 Milliarden Euro für 2021 bis 2025 zugesagt. Diese Zahlen sind wichtig, weil sie das eigentliche Thema markieren. Es existiert bereits ein ökonomischer Orbit. Die Frage ist, ob er jetzt eine strategische Tiefe bekommt. Der offizielle Bauplan, 4 Pfeiler oder 4 Tests. Die EU-Seite erwartet, dass eine Joint EU-India Comprehensive Strategic Agenda beschlossen wird. Mit 4 Schwerpunktbereichen. Prosperity and Sustainability, Technology and Innovation, Security and Defense, Connectivity and Global Issues. Man kann das als PR lesen oder als Checkliste, an der man den Gipfel in 5 Jahren noch bewerten kann. Ich schlage Letzteres vor. 5. Was Europa rational will, ohne moralische Verpackung. Europa hat 3 strategische Bedürfnisse und Indien passt in alle 3. 1. Resilienz durch Diversifizierung. Wenn Lieferketten geopolitisch werden, wird Abhängigkeit zum Preisfaktor. Europa braucht mehr als ein China- oder Nichts-Ökosystem. 2. Standards mit Gewicht. Wer in Tech, Daten, Industrie und Klimastandards setzt, schreibt nicht nur Regeln. Er exportiert Macht im Gewand der Norm. 3. Ordnungspolitik, rules-based als Eigeninteresse. Nicht, weil Europa besser wäre, sondern weil ein System aus Regeln, Rechtswegen und Verlässlichkeit für offene Volkswirtschaften günstiger ist als ein System aus Drohung, Zöllen und Erpressbarkeit. Dass die EU den Gipfel explizit auch als Beitrag zum Schutz der Rules-Based International Order wärmt, ist deshalb nicht Pathos, sondern Interessenpolitik. 6. Was Indien rational will und warum Europa dafür relevant ist. Indiens demografische Dividende ist keine automatische Rendite. Sie ist eine Investitionsentscheidung mit Zeitdruck. Indien will und muss typischerweise 1. Jobs und Produktivität skalieren. Mehr Menschen werden nur dann zum Vorteil, wenn sie produktiv werden können. Über Bildung, Industrie, Services, Infrastruktur. 2. Marktzugang in einem Hochpreismarkt. Ein FTA mit der EU ist für Indien nicht West-Prestige, sondern potenziell ein Hebel für Export-Upside. Gerade in Sektoren wie Textilien, Elektronik, Chemie. Reuters berichtet, dass beide Seiten eine Ankündigung zur Beendigung der FTA-Verhandlungen beim Gipfel am 27. Januar erwarten. 3. Technologie und Kapital ohne strategische Abhängigkeit. Indien sucht Kooperationen, die Wachstum ermöglichen, aber politisch autonom bleiben. Europa ist dafür interessanter, als viele glauben. Groß genug, regelbasiert genug und wichtig, nicht nur Security-Partner, sondern Investitions- und Standardpartner. 7. Die Messlatte, 6 Outcomes, an denen man den Gipfel messen kann. Historisch sein soll, dann nicht wegen der Kulisse, sondern wegen Deliverables. Hier sind 6 Outcomes, die einen bestmöglichen Ausgang definieren, aus Sicht beider Seiten. Outcome A, FTA. Nicht nur Fortschritt, sondern ein Pfad zur Unterschrift. Die Verhandlungen laufen offiziell seit 2007 und wurden 2022 neu gestartet. Best Case ist daher nicht ein weiteres "Wir sind optimistisch", sondern mindestens politische Verständigung auf Abschluss oder verbindliche Roadmap, Legal Scrub, Signatur, Ratifikation, plus ein Mechanismus wie heikle Kapitel, zum Beispiel Autos, Regulatorik, final entschieden werden. Outcome B, Carbon Regulatorik Brücke, CBAM and Co. Kompatibilität statt Dauerkrise. Reuters nennt EU Carbon Levies und andere Non-Tariff Barriers explizit als Knackpunkt. Best Case wäre ein technischer Pfad, Reporting-Kompatibilität, Übergänge, Kooperation bei Mess- und Verifikationsstandards, damit Klima nicht zum Handelskrieg wird. Outcome C, Security and Defense, von Gesprächen zu Formaten. Die EU-Seite betont Security and Defense als Top-Agenda und spricht von einer anzustrebenden Security and Defense-Partnerschaft. Reuters berichtet zudem über Erwartungen, dass eine Security-Defense-Vereinbarung parallel zum Gipfel unterzeichnet werden könnte. Best Case wäre feste Dialogformate, maritime Zusammenarbeit, Schutz kritischer Infrastruktur, also operationalisierungstauglich, nicht nur gemeinsame Werte. Outcome D, Mobility. Talent als strategische Währung. Reuters nennt eine erwartete Mobility-Vereinbarung für hochqualifizierte Arbeitskräfte und Studierende. Best Case wäre klare Programme, Anerkennungs-Visa-Erleichterungen und People-to-People, nicht als Kulturprogramm, sondern als strategische Pipeline. Outcome E, Connectivity, Global Gateway, Projekte, die man auf einer Karte zeigen kann. Es gibt bereits zugesagte über 15 Milliarden 2021-2025 im Global Gateway-Kontext. Best Case ist ein Update, neue Projektpipeline, Digital, Energie, Transport, Zeitplan, Financing Structure und Ownership. Keine reinen Absichtserklärungen. Outcome F. Tech und Innovation, gemeinsame Standards statt parallele Ökosysteme. Der Gipfelframe nennt Technology und Innovation explizit als Pfeiler. Best Case wäre eine Handvoll sichtbarer Pilotprojekte, interoperable digitale Infrastrukturen, vertrauenswürdige Datenräume, gemeinsame Forschungsschwerpunkte, dort, wo beide Seiten Skalierung und Rechtsrahmen verbinden können. 8. Die vier Reibungspunkte, die man nicht wegmoderiert. Seriosität heißt, man benennt die Konfliktlinien, bevor sie einen später in der Umsetzung zerlegen. Autos und Industriezölle. Indiens Zurückhaltung bei starken Zollsenkungen auf Autoimporte wird als Streitpunkt beschrieben. Carbonkosten CBAM. Indische Sorgen zu EU-Carbon-Levy-Mechaniken werden explizit genannt. Non-Tariff Barriers und Regulierungsdichte. Wenn Standards zu Marktzugangshürden werden, entsteht politischer Widerstand. Selbst bei ökonomischem Nutzen. EU-Ratifikation und Zeit. Reuters weist darauf hin, dass EU-Ratifikation, inklusive Europäisches Parlament, Zeit braucht. Selbst nach politischer Einigung. Ein guter Gipfel ist nicht der, der diese Punkte vermeidet, sondern der, der sie in ein lösbares Verfahren übersetzt. 9. Was Erfolg ausdrücklich nicht ist, Erfolg ist nicht ein Kommuniqué, das alles verspricht und nichts terminiert. Ein Foto, das Freundschaft zeigt, aber keine Mechanik hinterlegt. Eine Vision, die keine Budgetlinie findet. Wenn demografische Schwerkraft wandert, werden nette Worte billiger und lieferfähige Institutionen teurer. Das gilt für Indien, es gilt genauso für Europa. 10. Schluss aus Schwerkraft wird Richtung oder eben nicht. Die Welt steuert nicht auf ein einziges Zentrum zu, sondern auf eine multipolare Ordnung. Der demografische Kipppunkt war das Signal. Der Gipfel in New Delhi ist die Frage, können zwei große Demokratien eine Partnerschaft bauen, die den nächsten Jahrzehnten standhält? Wirtschaftlich, technologisch, sicherheitspolitisch und sozial? Und hier liegt die eigentliche Pointe des 2100-Blicks. Die UN-Projektionen deuten an, dass die Weltbevölkerung um die 2080er herum bei etwa 10,3 Milliarden ihren Peak erreicht und bis 2100 ungefähr bei 10,2 Milliarden liegt. Wachstum wird langsamer, Konkurrenz um Produktivität wird härter. In dieser Welt gewinnt nicht, wer am lautesten Zukunft sagt, sondern wer Partnerschaften baut, die Zukunft produzieren. Demografie verschiebt die Schwerkraft, aber Partnerschaften entscheiden, ob aus Schwerkraft Richtung wird.